Wir kommen zur Predigt. Ja, ich habe es eben schon gesagt, die Freizeit ist bald zu Ende. Es geht auch irgendwie immer schnell. Und morgen wartet auf uns schon wieder der Alltag. Und ich weiß nicht, wie das für euch ist. Für mich war das eigentlich schon immer so, auch schon als ich klein war, dass so Freizeiten schon eine Zeit waren, wo ich irgendwie besonders mal auftanken konnte geistlich, wo man irgendwie die Zeit genossen hat mit Menschen um sich rum, die Jesus auch lieben, wo man ermutigt wurde, vielleicht auch gestern durch Zeugnisse, durch die Anbetung, durch die Vorträge sind wir ermutigt, evangelistisch zu leben und ja wirklich Jesus zu bezeugen in unserem Umfeld. Aber ja, ich kenne mich auch selber und vielleicht ist das bei dem einen oder anderen von euch auch so, wenn der Alltag dann wieder losgeht, dann ist dieses geistliche Hoch auch ganz schön schnell wieder verschwunden und es flacht irgendwie ab. Generell ist es so, dass unser Glaubensleben sehr von Unbeständigkeit geplagt ist. Es gibt so diese Hochs und diese Tiefs. Sonntags sind wir vielleicht ermutigt, wir merken, Gott kennt mich, er spricht wirklich in mein Leben. Und so schnell haben wir es dann nachher, vielleicht spätestens Montag, schon wieder vergessen. Nicht immer, aber oft. Und die Sorgen des Lebens bestimmen irgendwie wieder alles. Wir sind sehr unbeständig. In Jakobus 1, Vers 5 bis 8, da geht es eigentlich um ein bisschen anderen Kontext, aber da wird ein schönes Bild dafür gebraucht. Da heißt es, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und der keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt hin und her getrieben wird. Jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Ja, vielleicht finden wir uns so ein Stück weit zumindest in diesen Worten wieder. Ja, wir sind manchmal wie so eine Welle, die vom Wind hin und her getrieben wird, je nachdem, wie gerade halt das Leben so spielt. Der Wind bläst mal von da oder mal von da. Mal geht es mir gut und das vielleicht auch bin ich dann Gott sehr dankbar, dass er mich liebt. Und manchmal, wenn die Sorgen zu groß werden, dann ist irgendwie unser Glaube auch schnell mal von Bord gegangen oder zumindest prägt er unser Leben nicht so wirklich. Zumindest kenne ich das halt von mir. Und ich weiß, manche von euch kennen das auch, dass wir nicht immer so feststehen im Glauben. Und eigentlich wünschen wir uns das aber. Ne? Eigentlich wissen wir, so sollte das nicht sein. Und wir sind ja eigentlich ermutigt von Geschwistern, von Glaubenszeugnissen, die gerade dann, wenn es halt stürmisch wird, sagen können, ich stehe fest auf dem Fels. Mein Glaube steht fest auf Jesus Christus. Und egal, wie es mir gerade geht, ich weiß, dass ich hier sicher stehe. Vielleicht ermutigen uns Zeugnisse von Dietrich Bonhoeffer oder anderen, ja, der selbst im Gefängnis, im Angesicht des Todes, so ein Lied schreiben kann, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarte ich getrost, was kommen mag. Und er konnte sich, glaube ich, ausmalen, was kommen wird, auf kurze Distanz, aber dann auch in Ewigkeit. Ich hoffe, dass du dich auch sehnst, danach sagen zu können, egal wie es mir geht, egal wie gerade das Leben ist, wie auch der Alltag morgen wieder sein wird, ich stehe fest auf der Liebe Christi. Und wenn das dein Wunsch ist, dann lass uns gemeinsam nochmal beten und dann wollen wir uns tiefer damit beschäftigen. Ja Gott, ich danke dir wirklich nochmal für diese Freizeit, für die Zeit, wo wir zugerüstet werden konnten, nochmal besonders. Und gleichzeitig wollen wir ehrlich sein, Herr, wir wissen, dass wir oft unbeständig sind, dass wir dich ganz schnell wieder aus dem Blick verlieren, wenn die Sorgen groß sind oder einfach, ja, wir abgelenkt werden. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns Beständigkeit lehrst, dass du uns hilfst und das schenkst, egal wie unser Leben so läuft, ob gut oder schlecht, dass wir fest im Glauben stehen dürfen und dass wir auch dadurch ein Zeugnis sein dürfen für andere und eine Ermutigung. Amen. Ja, also ich denke, wir stellen fest, Unbeständigkeit ist tatsächlich ein Problem unter uns Christen. Und wie alles Schlechte gibt es dafür einen Grund. Ja, das ist natürlich, der Grund dafür ist die Sünde, der Sündenfall. Seit dem Sündenfall ist generell die ganze Schöpfung unbeständig geworden. Alles ist dem Verfall und dem Tod preisgegeben. Nichts bleibt mehr ewig von der Schöpfung. Das gilt auch für unser Leben normalerweise als Menschen. Aber Gott ist eigentlich ganz anders. Gott ist alles andere als unbeständig. Er ist eigentlich die Beständigkeit in Person. Und sein Anliegen ist es ja auch, seit dem Sündenfall, dass wir eben nicht dem Verfall preisgegeben sind, dass wir nicht in der endgültigen Unbeständigkeit am Ende den Tod finden, sondern dass wir beständig bei ihm sind, und zwar in Ewigkeit. Und Gott möchte auch, dass wir hier und jetzt schon im Glauben beständig werden, damit wir eben ein Zeugnis sein dürfen für alle, die so in den Wellen irgendwo Schiffbruch erlitten haben und die sicheren Halt suchen. Und ich möchte mit euch zwei Punkte genauer anschauen, nämlich erstens, Gott ist beständig. Und dann im zweiten Schritt, wie macht er auch uns beständiger? Gott, im Gegenteil zu der gesamten Schöpfung, hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist ewig und das ist nichts anderes als Beständigkeit. Er ist aber nicht nur ewig, sondern, das ist eine sehr wichtige Wahrheit, Gott ist auch unwandelbar. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Gott hat sich nie verändert und er wird sich nie verändern. Gott ist derselbe von Anfang bis Ende. Ein paar Verse weiter im Jakobusbrief heißt es in Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein flackernder Schatten. Ein schönes Bild dafür, dass Gott nicht veränderbar ist oder sich nicht ändert. Da ist kein Flackern, kein Flimmern in diesem Licht. Er strahlt immer gleich hell in seiner Heiligkeit und Güte. Ähnliches wird gesagt über Jesus Christus, der natürlich Gott ist, in Hebräer 13. Da heißt es, Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und letztlich ist das auch im Namen Gottes fest verankert. Ne? Wie nennt sich Gott, als er Mose begegnet? Jahwe, ich bin, der ich bin. Oder vielleicht anders übersetzt, ich bin, der ich war und der ich bin und der ich sein werde. Gott ist, wie er ist, unveränderlich. Er ist die Beständigkeit in Person. Er hat keinen Anfang, kein Ende, das meiste aber schon, eigentlich alles, was geschaffen ist, was nicht Gott ist. Und diese Beständigkeit Gottes, die gilt nicht nur für seinen Charakter, für sein Wesen, sondern auch für alles, was er sagt, was er tut. Ja, wenn Gott beständig ist, dann ist auch sein Wort unwandelbar. Sein Wort, seine Meinung ändert sich nicht. Und das wird sehr, sehr schön in einem Abschnitt im Hebräerbrief deutlich in Kapitel 6. Und da möchte ich so ein bisschen tiefer heute mit euch reingehen. Hebräer 6, die Verse 17 bis 19. Ich lese das mal vor. Auch Gott verpflichtete sich mit einem Eid, damit die Empfänger seiner Verheißung vollkommen sicher sein können, dass sie unabänderlich ist. Gott gab uns sowohl seine Zusage als auch seinen Eid, die beide unabänderlich sind, weil Gott nicht lügt. Das ist für uns, die wir in ihm Zuflucht gesucht haben, ein großer Trost. Denn wir wollen das vor uns liegende Ziel, die Erfüllung der Hoffnung, ja erreichen. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Zunächst mal zu diesen ersten beiden Versen. Da heißt es, Gottes Wort und seine Zusagen sind unabänderlich. Wird zweimal gesagt, Gott hat sich sogar mit einem Eid verpflichtet, und deutlich gemacht, ich schwöre bei mir selbst, dass meine Worte unabänderlich sind. Was er sagt, wird geschehen. Und hier heißt es, das ist für uns ein Trost. Das ist uns eine Hoffnung. Und ich denke, das können wir nachvollziehen. Ja, wenn Gott seine Meinung ändern könnte über uns, dann wären wir hoffnungslos verloren. Also wenn Gott sagen könnte, so Timon, jetzt war es mal genug, ja, du bist so unbeständig im Glauben, ständig ermutige ich dich, ständig spreche ich zu dir und trotzdem bist du wie so eine Welle vom Wind hin und her getrieben. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Du bist jetzt nicht mehr mein Kind. Ne? Das könnte Gott nie sagen. Er ist beständig. Seine Zusage zu uns ist unabänderlich. Wenn er uns sagt, Christus hat dich gerettet, dann hat Christus dich gerettet. Es ist uns eine Hoffnung. Und das ist die Hoffnung, auf der wir letztlich unseren ganzen Glauben bauen. Ja, der ganze Glaube basiert darauf, dass wir hoffen, dass Gott uns wirklich am Ende zu sich holen wird und dass er uns jetzt schon zu sich in seine Familie berufen hat. Und hier heißt es, das ist ein sehr schönes Bild dann in Vers 19, diese Hoffnung ist uns ein sicherer und fester Anker der Seele. Ist nicht nur ein Anker, ist nicht nur ein sicherer Anker, ist ein sicherer und fester Anker für unsere Seele. Und ihr Lieben, was brauchen wir denn mehr in einem stürmischen Leben, in stürmischen Zeiten als einen sicheren und festen Anker? Wenn die Wellen kommen, die uns mitreißen wollen, dass wir festgehalten werden. Dass wir nicht hin und her oder abgetrieben werden, egal auch welche Schicksalsschläge kommen oder wie die Gesundheit spielt, wie es beruflich weitergeht, dass wir wissen dürfen, wir sind fest an diesem Anker, wir sind dran gekettet, damit wir nicht weggetrieben werden. Gott und seine Zusagen sind beständig, sind unser Anker. Der Glaube, dass er uns rettet, ist unser Anker. Und jetzt schaut mal, wie dieser Anker noch weiter beschrieben wird in Vers 19. Also diese Hoffnung ist uns ein sicherer und fester Anker der Seele. Und dann heißt es weiter, der hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus uns als Vorläufer eingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Ewigkeit geworden ist. Dieser Anker ist im Inneren hinter dem Vorhang befestigt. Hier wird das Bild des Tempels gebraucht, ja, oder der Stiftshütte. Es gab ja im Tempel so mehrere Bereiche, den Vorhof, da durften irgendwie so alle hin, die das interessant fanden. Ne? Dann gab es den Bereich, wo die Frauen und Kinder rein durften. Dann gab es den Bereich, wo nur noch die Männer rein durften. Dann gab es den Bereich, wo nur die Priester und Leviten rein durften. Und dann gab es ganz hinten das Allerheiligste, den Ort, wo Gott wohnt. Und da war ein riesiger Vorhang, den niemand durchschreiten durfte, auf Todesstrafe. Nur, ihr habt es vielleicht schon mal gehört, ja, einmal im Jahr durfte der Hohepriester, eine Person auf der ganzen Welt, durfte einmal im Jahr nach vielen Opfern und Reinigungsvorschriften, die er tun musste, für eine kurze Zeit durch diesen Vorhang in die Gegenwart Gottes, ins Allerheiligste. Und dann musste er wieder raus und das war es vielleicht für ihn. Ja, dann kam der nächste Hohepriester im nächsten Jahr. Eine Person, einmal im Jahr, von allen Menschen der Welt. Und hier im Hebräerbrief wird uns beschrieben, wir haben einen viel besseren Hohepriester als Israel damals. Unser Hohepriester, das ist ja auch gemeint, ne, da gehe ich jetzt nicht tiefer ein mit dieser, er ist Hohepriester nach Ordnung Melchisedeks, also er ist ein besserer Hohepriester als die Israeliten das hatten. Er ist der Sohn Gottes, der nicht nur einmal im Jahr da reingeht, der nicht nur für kurze Zeit in der Gegenwart Gottes ist. Nein, er ist Gott persönlich. Er ist der Sohn Gottes, der gekommen ist als unser Hohepriester, um uns mit Gott zu versöhnen, um für uns das Opfer zu bringen, sich selbst, um den Weg frei zu machen in die Gegenwart Gottes, ins Allerheiligste. Und das wird schön deutlich, ja, als Jesus stirbt am Kreuz, da heißt es, der Vorhang riss entzwei. Von unten nach oben. Ne? Von oben nach unten. Der Vorhang riss entzwei ins Allerheiligste. Ein Bild dafür, dass Jesus den Weg frei gemacht hat. Das ist diese Zusage, die wir haben. Wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen bis in alle Ewigkeit. Er wird bei Gott, in Gottes Gegenwart leben in Ewigkeit. Jetzt ist es aber so, noch sind wir ja nicht letztlich im Allerheiligsten. Noch sind wir nicht im Himmel, im Haus Gottes angekommen. Das ist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht, unser Glaube. Aber noch sind wir nicht da. Aktuell ist es eher so, Gott wohnt in unserem Haus. Ne? Der Heilige Geist wohnt in uns. Aber eines Tages, wissen wir, werden wir bei Gott wohnen in Ewigkeit. Wir werden ins Allerheiligste kommen, ins wahre Allerheiligste. Aber eben noch nicht. Das Problem ist, oder was heißt Problem? Ein Anker, dieser Anker heißt es, der ist jetzt da. Also als Jesus gestorben ist, hat er diesen Anker mit sich genommen und als er auferstanden ist und er hat ihn im Thronsaal im Himmel festgemacht. Durch seine Auferstehung wissen wir, dieser Anker ist festgemacht im Allerheiligsten, wo wir jetzt noch nicht sind, aber hineinkommen werden. Und das ist eben ganz entscheidend, was hier im Hebräerbrief ausgesagt wird. Er ist schon im Allerheiligsten festgemacht, in der Gegenwart Gottes. Denn der beste Anker, der größte Glaube bringt dir ja nichts, wenn dieser Anker nicht wirklich festgemacht ist. Ja? Es gibt Menschen, die haben einen unglaublichen Glauben an alles Mögliche, an die Horoskope oder verschiedene Religionen, die leben mit einem Eifer, wo ich manchmal neidisch bin. Ne? Wie die Zeugen Jehovas evangelistisch unterwegs sind, könnten wir uns eine Scheibe abschneiden oder zwei. Auch wenn das natürlich viel mit Druck zu tun hat. Aber Menschen glauben an alles Mögliche. Sie haben einen guten Anker, aber entscheidend ist, wo er festgemacht ist und ob das eben auch hält. Hier heißt es, durch die Auferstehung Jesu, durch seinen Tod, wissen wir, Gottes Wort ist wahr. Gottes Wort, all die Zusagen sind festgemacht im Thronsaal Gottes. Und das ist das Zentrum unseres Glaubens, unserer Hoffnung. Ja, weil Jesus lebt, werden wir leben, werden auch wir in den Himmel kommen, werden wir mit ihm regieren, der jetzt schon regiert und der diesen Anker an seinem Thron festgemacht hat. Und das hat alles Gott getan, damit wir unbeständigen Menschen wissen dürfen, wir haben wirklich ein festes Fundament. Wir stehen nicht auf irgendeinem möglicherweise wahren Glauben, sondern der Glaube ist wahr. Gottes Wort ist wahr. Der Anker ist also fest. Aber wir sind natürlich auch aufgefordert, uns daran festzuhalten. Die Bibel macht immer wieder dieses Zweierspiel. Einerseits der Glaube ist, also unsere Hoffnung ist wahr und gleichzeitig werden wir aufgefordert, ja, jetzt glaubt aber auch daran. Haltet euch auch an diesem Anker fest, lebt danach. Ich habe mal eine von vielen Stellen rausgesucht aus dem 2. Petrusbrief. Da heißt es in Kapitel 3, liebe Brüder, ihr sollt das alles, was er vorher beschrieben hat, im Voraus wissen und Acht geben, damit ihr nicht von dem Irrtum der Gottesverächter mitgerissen werdet und euren Halt verliert und zu Fall kommt. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Petrus warnt Christen davor, gewissermaßen Schiffbruch zu erleiden, ne? Den Halt zu verlieren, weil man mitgerissen wird von irgendwelchen Irrlehren, von irgendwelchen falschen Glauben. Er sagt, haltet euch an diesem Anker fest. Und das wird durchs ganze Neue Testament immer wieder deutlich gemacht, auch in vielen schönen Bildern, die wir kennen, ne? Wo es heißt, bleibt am Weinstock oder baut euer Haus auf den festen Grund und so weiter. Alles Bilder, die deutlich machen, wir wissen, wo wir hin müssen, was wahr ist und jetzt bleibt dabei. Und ich denke, das ist die große Herausforderung beim Thema Unbeständigkeit im Glauben oder Beständigkeit, dass wir eben angefochten sind, obwohl wir wissen, was wahr ist, obwohl wir wissen, wo Christus ist, nämlich im Himmel, wo wir auch sein werden eines Tages, dass wir doch immer wieder ja davon so ein Stück weit abgelenkt werden, abgetrieben werden. Und da möchte ich jetzt zum zweiten Punkt kommen, nämlich der Frage, wie können wir denn im Glauben wirklich beständiger werden? Dass es nicht immer diese Hochs und dann im Alltags wieder diese Tiefs gibt, sondern Beständigkeit. Gott weiß, dass wir schwach sind, dass wir Hilfe brauchen und deswegen lässt er uns damit nicht allein. Er hat uns viele gute Gaben gegeben, die genau das bewirken sollen. Die Theologen sprechen von den sogenannten Gnadenmitteln. Gott hat Gnadenmittel geschenkt, durch die wir im Glauben wachsen, durch die wir gefestigt werden und eben ja, am Anker dranbleiben. Und es gibt 4 dieser Gnadenmittel. Nämlich erstens das Wort Gottes, zweitens die Gemeinschaft der Heiligen, also Glaubensgeschwister, drittens die Sakramente, Abendmahl und Taufe und viertens das Gebet. Durch diese 4 Gnadenmittel, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, um unseren Glauben zu stärken, wird genau das getan, unser Glaube wird gefestigt. So heißt es zum Beispiel über die allererste Gemeinde in Apostelgeschichte 2,42, ein sehr schöner Vers. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also wie und worin blieben sie beständig? In der Lehre der Apostel, im Wort Gottes und auch in der richtigen Auslegung des Wortes Gottes. In der Gemeinschaft miteinander, im Brotbrechen, also in den Sakramenten und im Gebet. Das sind diese 4 Gnadenmittel, die unseren Glauben festigen sollen, die ihn beständig machen. Und ich sage euch, wir haben das so, so nötig. Wir brauchen diese Gnadenmittel. Weil wenn wir das vernachlässigen oder eins davon oder vielleicht mehrere, dann ist es kein Wunder, wenn unser Glaube sehr schwankend ist, sehr schwach ist. Vielleicht musst du das auch selber feststellen. Ja? Hast du eines davon vielleicht in letzter Zeit vernachlässigt? Gottes Wort, die Gemeinschaft der Heiligen, die Sakramente oder das Gebet. Ich möchte jetzt auf diese 4 Gnadenmittel noch mal ein bisschen genauer eingehen. Das erste ist wahrscheinlich für uns jetzt weniger überraschend. Uns als Gemeinde ist es immer sehr, sehr wichtig, ne, das Wort Gottes im Mittelpunkt zu haben. Natürlich wissen wir brauchen das Wort Gottes. Aber die Frage oder der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist halt doch immer da. Ne? Wie ist das denn wirklich? Wissen wir das nur oder brauchen wir das auch? Essen wir von der himmlischen Speise, der geistlichen Speise, die Gott uns gegeben hat, seinem Wort? Und ich denke, da dürfen wir uns alle mal ehrlich werden vor Gott. Ne? Wie ist das bei mir? Wie sieht es bei mir aus? Lese ich darin? Lese ich Gottes Wort? Außerhalb vielleicht jetzt vom Gottesdienst? Ist mir überhaupt bewusst, dass ich das brauche? Dass das nicht irgendwie eine fromme Übung ist, sondern dass das lebendige Wort mein Glauben erbaut. Das ist die geistliche Speise, so wie wir gleich Mittag essen werden, weil wir uns total klar ist, ich brauche zumindest irgendwann mal wieder was zu essen. Ne? Robin, der isst nur einmal am Tag, das geht, ne? Aber du kannst auch vielleicht eine Woche oder länger ohne auskommen, aber irgendwann wird es knapp. Und so ist es im Glauben auch. Wenn wir das Wort Gottes nicht zu uns nehmen, dann sollte uns nicht wundern, wenn unser Glaube schwach ist und wir vielleicht gerade so von Sonntag zu Sonntag uns durchhecheln mit letzter Kraft, dann werden wir wieder ein bisschen aufgebaut und dann geht es wieder bergab. Wir brauchen die Nahrung. Und zwar beständig, damit wir gesättigt sind und kraftvoll sind. Und da möchte ich dich ermutigen, verachte das Wort Gottes nicht, dieses Gnadenmittel. Nimm diese lebendige Speise zu dir. Und es ist auch egal, ja, ich weiß, es kann manchmal frustrierend sein. Manchmal nimmt man sich das vor und dann liest man irgendwie über mehrere Tage irgendwas und denkt sich so, oh, irgendwie so richtig erbaulich war das jetzt vielleicht alles nicht. Aber wir müssen nicht jeden Tag irgendwas Neues entdecken und eine große Entdeckung machen in Gottes Wort. Wir brauchen auch die Wiederholung, ja. Gott wiederholt sich ständig in der Bibel, weil wir das brauchen. Wir müssen immer wieder gefestigt werden in dem, auch was wir schon glauben, was wir schon wissen, damit wir nicht Schiffbruch erleiden. Verachte das Wort Gottes nicht, lies darin. Und wenn du Hilfe brauchst, such dir jemanden, mit dem du das machst. Geh in einen Hauskreis. Ja, irgendwas. Setz deine Ziele auch nicht zu hoch. Wenn du jetzt sagst, gut, ab morgen lese ich wieder eine Stunde täglich, dann hältst du das vielleicht einen Tag durch. Ne? Oder du hast wirklich viel Zeit, das ist schön. Aber in der Regel, setz die Ziele nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig. Du brauchst diese Speise. Kurzes Wort noch dazu. Hier heißt es ja in Apostelgeschichte, sie blieben in der Lehre der Apostel. Heute haben wir 24 Stunden am Tag Zugriff zu Gottes Wort. Damals konnten viele nicht lesen, der Großteil. Sie haben das gelehrt bekommen. Sie konnten das nicht selber lesen. Es gab auch keine Bibeln. Ja, das war ein Luxusgut. Wir haben das alles zur Verfügung. Wir haben auch Hörbibeln. Wir haben Predigten. So viel kann sich kein Mensch anhören, wie es gibt. Aber die große Gefahr liegt trotzdem darin, obwohl das alles da ist, dass wir uns auch zuballern mit falschen Lehren. Das Internet ist voll von Irrlehrern, die sich irgendwie selbst ernannt haben, ja, auf YouTube-Kanal oder was auch immer, wo niemand sie prüft. Prüft alles und behaltet nur das Gute und schaut, was ihr euch da, ne, ob das Fast Food ist oder ob das wirklich eine gute Speise ist, die euch satt macht im Glauben. Das zweite Gnadenmittel ist die Gemeinschaft der Heiligen. Wir sind nicht zu Einzelchristen berufen. Gottes Volk ist eben ein Volk, ist eine Familie. Und ja, im Neuen Testament wird deutlich, wir alle haben Gaben bekommen vom Heiligen Geist, die nicht für uns selber sind, sondern für die anderen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um erbaut zu werden, um auch mal ermahnt zu werden. Und wir brauchen vor allem die Versammlung der Heiligen, den Gottesdienst. Ist eine große Gefahr auch in der heutigen Zeit. Wir arbeiten sehr viel, wir sind beschäftigt und es gibt viele Christen, für die der Gottesdienst keine Priorität hat. Und das gilt natürlich, ne, wenn wir uns die Zahlen anschauen, wie viele der offiziell 20 Millionen Christen in Deutschland, nee, mehr, ne, 30, 40 Millionen Christen in Deutschland geht in den Gottesdienst, verschwindend gering. Aber selbst wenn wir auf unsere Gemeinde schauen, ich bin ganz ehrlich, es gibt viele Geschwister, da kann ich schon eine Ferndiagnose machen. Unbeständigkeit am Gottesdienst oder Gemeindeleben. Ich weiß, dass ihr Glaubensleben nicht sehr viel beständiger sein kann. Wir brauchen die Gottesdienste, wir brauchen andere Christen. Und ich sage das nicht hochmütig, ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ich habe viele Jahre sehr damit zu kämpfen gehabt, wirklich immer in Gottesdienste zu gehen. Als ich Theologie studiert habe, habe ich trotzdem 1000 Gründe gefunden, warum ich sonntags dann mal doch nicht hingehe. Die Woche war zu voll oder die nächste Woche ist zu voll oder mir geht's nicht so gut oder ich habe heute nicht so Lust auf soziale Interaktion, ist mir alles zu viel oder der Prediger, nee, da nehme ich eh nichts mit. Es gab viele Gründe, aber von daher ist es ein Segen für mich, dass ich als Pastor gezwungen bin, immer da zu sein, gell? Dass meine Frau auch viel Wert drauf legt. Schon vorher, weil ich kann ehrlich sagen, es gab keinen Gottesdienst, wo ich da war, wo ich im Nachhinein gesagt habe, auch wenn der Tag voll war, aber das war jetzt Zeitverschwendung. Nein, es ist ein Segen darauf. Gott hat uns das als Gnadenmittel geschenkt. Wir brauchen das und es tut uns gut, auch wenn der Tag danach stressig ist oder der Tag davor. Mach den Gottesdienst zu einer Priorität. Und natürlich gibt es Zeiten, man ist schwer krank oder man ist verreist. Ja, ist, ne, es ist kein Gesetz. Wir führen nicht Buch. Aber mach das zur Priorität im Glauben und im Wissen, dass es dich stärkt. Dass Gott dir das gegeben hat, um dich zu stärken. Und das ist das Verwundernswerte, um andere durch dich zu stärken. Allein, dass du da bist, ist eine Ermutigung für andere. Wenn ich euch singen höre, ermutigt mich das. Und es wäre weniger ermutigend, wenn andere nicht da wären. Es ist schön. Das dritte Gnadenmittel sind die Sakramente. Wir glauben anders als die katholische Kirche, dass es zwei Sakramente gibt, Taufe und Abendmahl. Das sind ganz besonders eingesetzte, ja, Gnadenmittel, die uns eben genau das, die Gnade Gottes auf einzigartige Weise vermitteln sollen. Da gibt es einmal die Taufe als optimalerweise einmaliges Gnadenmittel, einmaliges Sakrament. Jesus hat gesagt, lasst euch taufen, nicht als irgendetwas, was uns, ja, weil er uns ärgern möchte, sondern weil er unseren Glauben bestärken möchte. Weil die Taufe ein Segen für uns ist. Sie darf uns für den Rest unseres Lebens verdeutlichen, ich gehöre zu Jesus. Meine Sünden sind abgewaschen. Jesus hat zu mir Ja gesagt und ich habe zu Jesus Ja gesagt. Ich bin ein Kind Gottes. Und optimalerweise soll dieser Schritt ja auch am Anfang des Glaubenslebens liegen. Das Leben spielt manchmal ganz anders. Das ist halt so. Aber verachte die Taufe nicht. Wenn du nicht getauft bist, lass dich taufen. Und das zweite Sakrament ist das Abendmahl, was eben nicht einmalig ist, sondern was ständig wiederholt werden soll. Und auch das vermittelt uns auf einzigartige Weise die Gnade Jesu Christi. Es macht uns deutlich, was durch Jesu Tod geschehen ist, dass wir durch ihn leben, dass sein Leib und Blut für uns hingegeben ist, damit wir eben beständig in alle Ewigkeit bei Gott sein werden. Und ähnlich wie das Wort Gottes uns zur Speise gegeben ist, zur Geistlichen, ist auch eben das Abendmahl uns zur Speise gegeben. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Es stärkt den Glauben. Und es macht uns deutlich, wo eben unser Anker liegt. Im Leben und Sterben von Jesus Christus für uns. Verachte die Sakramente nicht. Und das sage ich auch als jemand, ich weiß, bei uns Freikirchlern ist das gerade beim Abendmahl schnell mal so, ne? Ach, Abendmahl, nicht so wichtig. Verachte nicht die Sakramente. Lass dich taufen, wenn du nicht getauft bist. Nimm am Abendmahl teil, denn es stärkt deinen Glauben. Und das vierte Gnadenmittel ist das Gebet. Wie bei allen diesen drei vorher, kann man vielleicht am Gebet am deutlichsten sagen, und es wird oft so gesagt, am Gebetsleben zeigt sich, wie dein restliches Glaubensleben so aussieht. Ob das gesund ist oder nicht gesund ist. Und ich denke, das stimmt. Und wie gesagt, das würde ich zu den anderen auch sagen. Vieles kann man irgendwie als fromme Rituale sich einüben. Ne? Ich kann auch zum Gottesdienst gehen, um irgendwie so eine fromme Maske aufrecht zu erhalten oder weil ich mich gezwungen fühle oder gedrängt fühle. Aber beim Gebet, da ist im Normalfall, kriegt das keiner mit, hört das keiner und von daher zwingt mich auch keiner dazu. Und da zeigt sich vielleicht am schnellsten, wie es gerade mit meinem Glauben und mit meiner Beziehungspflege zu Gott so aussieht. Wie sieht es im Gebetsleben aus? Das Gebet ist quasi die intimste und vielleicht auch ehrlichste, vorsichtig gesagt, Form der Beziehungspflege zu Gott. Und ja, wir dürfen uns fragen, wie sieht es da aus? Floriert das oder ist das eben unbeständig? Und wenn Letzteres zutrifft, bist du nicht der Einzige. Aber selbst wenn wir beten, dürfen wir uns fragen, wofür beten wir eigentlich? Auch das ist eine sehr entlarvende Frage. Wofür bete ich eigentlich? Das zeigt mir, wo meine Prioritäten liegen. Ja? Wir sind sehr schnell dabei, und das dürfen wir auch, aber wir sind schnell dabei, viele Wünsche vor Gott zu äußern. Mach doch bitte das und hier und jenes. Aber wir dürfen auch wissen oder sollten wissen, Gott erhört Gebete, die wir im Namen Jesu Christi beten. Das bedeutet, die wir im Einklang mit dem Willen Jesu beten. Sind meine Wünsche, meine Gebete im Einklang damit, was Gott, was Jesus eigentlich für Prioritäten hat, was er mit mir tun will? Beten wir, dass wir im Glauben wachsen, dass wir beständig werden, dass andere Geschwister im Glauben wachsen, dass andere zum Glauben finden? Oder beten wir vor allem für, naja, eigentlich nicht die wichtigsten Themen, ne? Dass das Konto eher beständig wächst oder gesundheitlich oder so. Ne? Das ist alles nicht unwichtig, aber wo liegen die Prioritäten? Man könnte zum Gebet sehr viel sagen, auch zu den anderen Punkten, aber ich möchte vor allem eins betonen, diese vier Gnadenmittel, und das gilt eben auch für das Gebet, sind ein Geschenk Gottes. Das ist keine Pflicht, ja, als guter Christ muss ich jetzt so viele Minuten jeden Tag beten oder dreimal am Tag oder wie auch immer. Es ist ein Geschenk und es ist ein Segen, das nutzen zu dürfen. Die Möglichkeit, mit unserem himmlischen Vater zu sprechen, zu jeder Zeit ganz ehrlich zu werden, mit Gott zu sprechen, der das Universum geschaffen hat und der an mir Interesse hat. Die Bibel sagt, wir sind eigentlich für Gott wie ein Grashalm, ja, so einmal kurz hochgewachsen, dann kommt die Sonne, schon verbrannt. Gott ist ewig, wir leben 80 Jahre, 100 Jahre, das ist nichts. Und doch, dieser kleine Grashalm, von Gott wird gesagt, er bricht ein geknicktes Rohr nicht ab. Ein glimmender Docht, der wird nicht ausgelöscht von ihm. Er hat Interesse und er will, dass wir zu ihm sprechen, dass wir all die Sorgen, die wir auch schon 1 Million Mal ihm gesagt haben, dass wir es ihm nochmal sagen, dass wir einfach deutlich machen durch das Gebet, ich weiß, dass Gott Gott ist, auch wenn ich ein kleiner Mensch bin und das Leben schwierig ist. Gott ist immer noch Gott und ich darf ihm das alles geben und ich darf mich an diesem Anker festhalten, dass er viel größer ist. Ich möchte euch wirklich ermutigen und mich selber auch, diese 4 Gnadenmittel zu einem festen Bestandteil eures Lebens zu machen. Lies Gottes Wort, besuch die Gottesdienste, auch wenn es stressig ist. Lass dich taufen, wenn du nicht getauft bist, nimm am Abendmahl teil und schließlich bete, bete, bete. Beten können wir zum Glück immer, ne? Selbst wenn wir nicht teilnehmen können am Abendmahl oder am Gottesdienst oder wenn wir nicht mehr die Kraft haben zu lesen, beten können wir. Muss ja nicht laut sein. Bete zu deinem Gott. Gern auch mit uns in der Gemeinde, sonntags oder dienstags. Und ich denke, wenn wir das machen, wenn wir diese Gnadenmittel, die Gott uns gegeben hat, wirklich zu uns nehmen und gebrauchen, dann werden wir auch merken, nie perfekt, aber unser Glaubensleben darf dann beständiger werden. Und wir werden gefestigter und wir können dann auch in schwierigen Umständen eben feststehen und sagen, ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, mein Erlöser lebt, ich weiß, Gott ist größer und ich gehöre zu ihm, komme, was wolle. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass das auch etwas ist, was über uns gesagt werden kann.